Wenn unsere Bibeln öffnen, wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 5. Und wir sind in einem fantastischen Text von Vers 31 bis 47. Und hier musste ich wieder sehen, wie wunderbar, wie herrlich, wie weise unser Herr ist. Wenn ihr einen Zeugen für euch raussuchen würdet, jemand, der für euch etwas beweisen muss, wen würdet ihr holen? Wisst ihr, es gab Zeiten in der Geschichte, wo gewisse Leute als Zeuge gar nicht auftreten konnten, gar nicht auftreten durften. Also ihr Wort galt nichts. Es ist noch gar nicht so lange her, wenn ihr die Bücher liest, da galt ein Wort eines Indianers, ja, gar nichts. Auch wenn er irgendwas gesehen und bezeugt hat. Es gab Zeit, da galt das Wort eines Farbigen, eines Dunklen, also eines Schwarzen, ebenso nichts. Egal, ob er die Wahrheit geredet hat oder nicht. Es gab Zeiten, da galt das Wort einer Frau im Gericht nichts. Egal, was sie ausgesagt hat. Und wisst ihr, wir befinden uns in einem fantastischen Text. Jesus hat seine Gottheit proklamiert. Er hat den Leuten gesagt, dass er Gott ist, dass er gleich ist dem Vater. Und jetzt bringt er einen Zeugen. Und wisst ihr, er bringt einen Zeugen, der für die Leute glaubwürdig ist. Das ist das Faszinierende an dem. Jesus holt einen Zeugen, von denen die Leute ganz klar bezeugt haben, und öffentlich bekannt haben, dass sie diesem Zeugen eigentlich glauben. Und das, was Jesus hier aufrollt, da werden wir im Text feststellen müssen, an jeden von diesen Zeugen haben sie eigentlich geglaubt. Und das ist das Faszinierende. Also, Vers 31, nochmal kurz als Wiederholung von letztem Mal, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt und das ist niemand anders als der Vater. Das ist der Zeuge, wo die Leute selbst zugeben müssten. Ja, wir glauben an diesen, wenn er was bekennt. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt, Vers 32, und ich weiß, dass sein Zeugnis glaubwürdig ist. Dieser ist glaubwürdig. Für dich. Dieser ist wahrhaftig. Was er sagt, ist immer richtig. Und dieser Wahrhaftige, dieser Zeuge, wie hat er Christus bezeugt? Wie bezeugt dieser? Also wie hat der Vater Christus bezeugt? Das ist die Frage, die wir in diesem Text gestellt haben und die hier in diesem Text beantwortet wird. Und als allererstes sehen wir in Vers 33, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Also als erster Zeuge, was Gott der Vater rausbringt, den Leuten darstellt, ist ein unspektakulärer, ein natürlicher Zeuge. Nichts Übernatürliches. Gott zeugt seinem Sohn, also gibt Zeugnis seinem Sohn auf ganz natürlicher Art und Weise durch einen Mann, der ja kein besonderer Mann war. Und hier haben wir gesehen, es ist ein Prinzip, das Gott hier stellt. Gott benutzt natürliche Sachen, nicht übernatürlich. Als allererstes benutzt Gott natürliche Sachen im Leben der Menschen. Und hier auch als Zeugnis für den Sohn benutzt er natürliche Sachen. Seht selbst in das Leben Jesu hinein, wie es anfängt. Jesus wird geboren in einer armen Familie. Warum? Jesus musste Zugang haben zu den armen Leuten. Das ist ein ganz natürlicher Weg, den Gott benutzt. Dann, wenn wir sehen, der Messias, er musste in Bethlehem geboren werden. Was benutzt Gott? Er benutzt den König. Er benutzt den natürlichen Weg, und zwar eine Volkszählung. Ein jeder sollte hingehen und sich zählen lassen. Das ist nichts Übernatürliches. Ja, schon immer wollten die Könige ihre Leute wissen, damit sie auch richtig ordentlich für jeden Steuern kassieren können. Also ein natürlicher Weg. Dann hat Gott gesagt, er muss aus Ägypten kommen. Ein natürlicher Weg, auch wenn es ein grausamer Weg war, aber es gab die Kindervernichtung durch den grausamen König, wo er alle Kinder töten wollte, und Jesus flieht mit den Eltern nach Ägypten. Dann, wenn ihr nur daran denkt, Jesus kommt nicht mal in eine arme Familie eines Priesters, ja, oder eines Leviten oder eines Schriftgelehrten, sondern er kommt in eine Familie, wo der Vater Zimmermann ist, ein Handwerker. Also hier gebraucht Gott einfach alles natürliche Wege für seine Pläne. Und genauso dieser Johannes, er predigt die Botschaft von Jesus, ein natürlicher Mann, und seine Botschaft war, er ist Jahwe, er ist größer als Johannes, er ist das Lamm Gottes, er ist der präexistente Gott, also er war schon immer da gewesen, er ist derjenige, der mit dem Geist tauft, er ist derjenige, auf dem der Geist bleibt, er ist der Sohn Gottes. Das war das Zeugnis dieses Johannes. Aber als Prinzip, Gott gebraucht das Natürliche, nicht das Übernatürliche. Und Verse 34 und 35, ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Also mit anderen Worten wendet sich Johannes zu der Menge und sagt, ihr Lieben, ich bin auf dieses Zeugnis nicht angewiesen. Ich habe Größeres, ich habe größere Zeugen als das. Vers 35, jener war die brennende, scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet nur eine Stunde an ihrem Schein euch erfreuen. In Johannes 10, Vers 41 sehen wir nochmal, dass das Volk selber das bekennt, dass Johannes ein natürlicher Zeuge gewesen ist. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem geredet hat, ist wahr. Johannes war ein Mann, der kein einziges Wunder getan hatte. Nichts Übernatürliches, sondern er hat nur verkündigt, und die Leute müssen feststellen, was er geredet hat, ist wahr. Also das erste Zeugnis, was Gott gebraucht, ist ein natürliches Zeugnis, und es ist der Prophet Johannes. Warum Johannes? Weil, wenn wir die Geschichte lesen, so hat das ganze Volk an die Glaubwürdigkeit des Johannes geglaubt. Sie haben anerkannt, dass er ein Prophet ist, und auch die Obersten haben das nicht durchgestrichen, haben nirgends gegen Johannes gewettert. Es war im Volk anerkannt, Johannes ist ein Prophet. Und das ist das Faszinierende. Jesus sagt als erstes, okay, ich bringe euch einen Zeugen, der genau das bezeugt, dass ich Gott bin. Es ist der Vater. Und wie wirkt der Vater? Der nächste, Johannes. Und auch den haben sie anerkannt. Und das ist ja das fast Witzige daran, dass das Volk Jesus hier verleugnet und nicht anerkennen will. Und Jesus bringt Zeugen raus, die sie anerkennen. Aber das hier, dass Jesus wirklich Gott ist, das wollen sie nicht anerkennen. Und jetzt gehen wir im Text weiter. Heute geht es darum, der zweite Zeuge, den Gott rausbringt, ist spektakulär. Ja, das ist übernatürlich. Das ist noch größer als das, was Johannes gemacht hat. Von Vers 36. Ich habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und jetzt gebe ich nochmal kurz Überblick bis Vers 47, dass ihr diesen groben Überblick in dem Text habt. Vers 37 macht er die Einleitung zu dem nächstgrößeren Zeugen. Und der nächstgrößere Zeuge ist in Vers 39 und 46. Ich lese diese Verse getrennt. Ihr forscht die Schriften, das ist also 37 ist die Einleitung zu diesem noch größeren Zeugen und das ist dann die Schrift, Vers 39. Ihr forscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die Schriften, die von mir Zeugnis abgeben. Vers 46. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geredet. Und Mose ist hier ein Synonym, also ein Bild für das Gesetz, für die Schriften. Also, der zweite Zeuge ist spektakulär, ist übernatürlich. Es sind die Werke, es sind Zeichen und Wunder. Und dann noch der nächstgrößere Zeuge ist das Wort. Und wisst ihr, der Text, der dann dazwischen ist. Wenn das Licht am hellsten leuchtet, ja, wenn du jetzt hier richtig Licht reinbringst, wie oft habt ihr das erfahren? Ihr habt Fenster geputzt, abends. Und siehe da, morgens kommt die Sonne. Tada! Und auf einmal seht ihr, oh weia, wer war hier dran? Ja, es ist alles dreckig. Und so ähnlich ist es in diesem Text. Hier ist das Zeugnis über Christus am hellsten. Es gibt kaum einen Text, der so hell auf Christus scheint und seine Identität aufdeckt. Und wo Christus am hellsten leuchtet, was meint ihr, was da zu erkennen ist? Der Dreck und der Schmutz der Menschheit. Hier der Text deckt auf, was falsch ist unter den Leuten. Und in Vers 35, hier, wenn ihr die Freimütigkeit habt, in euren Bibeln zu malen, müsst nicht jetzt machen, aber zu Hause, unterstreicht ihr von Vers 35, jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Ich werde später, wenn wir zu diesem Thema kommen, werde ich mehr dazu sagen. Von Vers 37. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Vers 38. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und doch, Vers 40, wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. 41. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geredet. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also es ist eindeutig, dass in diesem großen Zeugnis, wo Jesus aufleuchtet und am hellsten ist, da ist auch der Dreck der Menschen zu sehen. Und das ist, was Jesus hier ganz klar aufdeckt und aufzeigt. Aber jetzt gehen wir zu unserem Text, zu diesem spektakulären Zeugnis, zu diesem übernatürlichen Zeugen, den Gott der Vater bringt. Also das ist der zweite Zeuge, mit dem Gott die Sohnschaft Jesu, die Gottheit Jesu bezeugt. Ich lese die Vers 34 und 36 nochmal. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Lass uns nochmal stille werden zum Beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für dein wunderbares Zeugnis. Und bitte, Herr, öffne unsere Herzen. Herr, dass wir nicht diesen Leuten gleich sind, vor denen du diese Zeugnisse aufgedeckt hast und die völlig in der Finsternis standen. Herr, lass unsere Augen geöffnet sein und dieses Zeugnis anerkennen und bejahen und uns vor dir demütigen und dich anbeten. Amen. Also, der zweite Zeuge habe ich bezeichnet als spektakulär. Er spricht von den Werken. Die Werke sind der größere Zeuge. Und du stellst dir die Frage, okay, aber sind Werke wirklich unspektakulär? Bezeichnen Werke nicht viel mehr als Zeichen und Wunder? Können wir hier wirklich in diesem Text sagen, dass Jesus von Zeichen und Wundern spricht, also die wirklich spektakulär übernatürlich wären, wenn er von Werken spricht? Ihr seht, in eurer Bibel ist wahrscheinlich auch geschrieben, eben diese Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir. Ist das wirklich Zeichen und Wunder? Sind das übernatürliche Sachen? Und ich möchte euch aufzeigen, dass es in der Schrift wirklich mehr ist als nur Zeichen und Wunder. Als erstes, wenn es um die Werke geht, dann hast du recht. Es bezeichnet gute Werke. Ja, wenn einer gute Werke getan hat, dann wird auch von Werken geredet, ganz klar. Matthäus 5, Vers 16, sollt ihr euer Licht leuchten lassen, soll es leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Er spricht nicht von Wundern, die ihr machen sollt, sondern von guten Werken, die da sein sollen. Und die guten Werke werden in der Schrift ebenfalls auch aufgezeigt, wie durch Vorbilder. Zum Beispiel kennen wir die Maria. In Johannes 12, Vers 2 wird sie benannt, dass es Maria gewesen ist. Jesus, kurz vor seiner Kreuzigung, er ist versammelt im Haus von Lazarus, Martha und Maria. Und Maria zerbricht dieses Fläschchen von kostbarer Narde, also von diesem Öl, Parfüm, und schüttet das über Jesus aus. Und Jesus bezeichnet das als ein gutes Werk, das sie getan hat. Oder auch, wenn ihr zur Apostelgeschichte geht, wird wieder eine Frau aus der Geschichte hervorgehoben. Es ist die Tabitha, die viele gute Werke getan hat. Sie hat genäht für die Armen, für die Witwen, hat sich gekümmert. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 36 wird es klar gesagt, es sind ihre guten Werke. Also, was Jesus hier aufzeigt, bezeichnet auf jeden Fall gute Werke. Es spricht sogar von bösen Werken. Ebenso der gleiche Begriff, wenn es auch um die bösen Werke geht. Matthäus 23, Vers 3. Alles nun, was sie euch sagen, Jesus spricht von Schriftgelehrten, Pharisäern, alles, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Und Jesus bringt diese Leute, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Obersten, als Beispiel für das Volk, ebenso für böse Werke. In der Rede in Lukas 11 oder auch Matthäus 23, da greift er heraus und sagt, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Obersten, ihr geht zu den Gräbern der Propheten und schmückt sie und sagt, oh, wenn wir zu der Zeit unserer Väter gelebt hätten, die sie getötet haben, wir hätten das nicht gemacht. Und Jesus sagt, ihr bezeugt damit, dass die Werke eurer Väter euren gleich sind. Sie waren böse, sie waren Mörder und ihr tut das Gleiche. Oder auch in Johannes 8, wo sie Jesus umbringen wollen und sagen, wir sind Abrahams Kinder, deswegen sind wir Abraham treu und Mose und wollen dich umbringen. Und Jesus sagt, Abraham hat diese Werke nicht getan. Ihr habt einen anderen zum Vater und ihr tut seine Werke. Also wir sehen, dieser Begriff, wenn es darum geht, um Werke, umfasst gute Werke, umfasst böse Werke. Es geht noch weiter. Es umfasst sogar, wenn es darum geht, Mission zu betreiben. Es umfasst Dienst, wenn jemand den Heilsplan Gottes auslebt. So spricht die Schrift ebenso von Werken. Johannes 17, Vers 4, es ist das Gebet Jesu. Und Jesus betet zu seinem Vater und sagt, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und Jesus meint hier sein ganzes Leben, alle Taten, die er getan hat, was er geredet hat, was er gewirkt hat, samt allem. Er hat das Werk vollendet, er hat den Heilsplan bis zu dem Punkt erfüllt. Also geht es weit darüber hinaus und du denkst, ja, Moment mal, aber das ist jetzt kontraproduktiv zu dem Punkt, den du hier im Text machen willst, dass es hier um die spektakulären Werke, um den spektakulären Zeuge Jesu geht. Ja, hör aber, es geht noch weiter, also gleich werde ich das erklären. Also, wenn wir Mission betreiben, so spricht die Schrift ebenfalls von Werken, die gemacht werden. In Johannes 4, Vers 34, Jesus spricht zu ihnen. Jesus ist hier mit der Samariterin beschäftigt und mit seinen Jüngern, die dazukommen. Den Text kennen wir. Und wo sie ihm Essen anbieten wollen, die Jünger, so sagt Jesus, nein, danke, ich möchte jetzt nicht essen. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und worüber spricht er? Von Mission. Er spricht von Leuten, die da kommen, die er empfängt und denen er das Evangelium verkündigt. Das Gleiche gibt er an seine Jünger weiter. Und in Apostelgeschichte 13 sehen wir, wo die Jünger ausgesandt werden, wo die Apostel ausgesandt werden zur ersten Missionsreise, so sagt der Heilige Geist ausdrücklich, gibt sie mir frei für das Werk, für das ich sie bestimmt habe, wo sie zurückkommen von der Missionsreise. In Apostelgeschichte 14, Vers 26 heißt es, und von dort segelten sie nach Antiochia, also zurück von da, wo sie kamen, von wo sie ausgesandt wurden, der Gnade Gottes übergeben wurden, zu dem Werk, das sie jetzt ausgerichtet haben. Ihr Lieben, es ist das Werk Gottes, also wenn einer missioniert, wenn einer arbeitet, wenn einer für den Herrn unterwegs ist, so ist er, macht er dieses Werk. 1. Korinther 15, Vers 28 hört, darum, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Also eure Arbeit ist nicht vergeblich. Warum? Vers davor sagt er, weil ihr auf der Seite des Siegers seid, weil ihr Christus angehört und das Werk ist gleich Arbeit. Die Arbeit, die ihr verrichtet, ist das Werk. In 1. Korinther 9, Vers 1 heißt es, bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid ihr nicht mein Werk? Das wären sogar die Gläubigen, sogar Kinder Gottes, werden in diesen Begriff Werk hineingestellt. Also, und jetzt komme ich zu dem Punkt. All diese Dinge, wenn die Schrift über das Werk spricht, ich möchte das nicht ausblenden, dass jemand sagt, oh, er verdreht die Schrift, denn er spricht hier von diesem übernatürlichen Zeugen, wenn Jesus von den Werken spricht, dass die Werke von ihm Zeugnis geben. All diese Betrachtungen für Werk müssen wir erstmal vor uns legen, um zu sagen, okay, wären das Zeugen, die größer sind als das Zeugnis des Johannes, was Jesus hier betrachtet? Wären das ausreichende Zeugen, die die Gottheit Jesu bestätigen würden? Nein! Wenn einer ein gutes Werk tut, dann bestätigt das noch nicht, dass er Gott ist. Ich hoffe, dass ihr in dieser vergangenen Woche eine Woche gefüllt hattet, wo ihr Gutes getan habt, wo ihr gearbeitet habt für den Herrn. Nichts davon hat bestätigt, dass ihr Gott seid. Seid ihr mit mir einverstanden? Und ebenfalls, die guten Werke, die Jesus getan hat, wenn es um die gehen würde, würden nicht größer sein als das Zeugnis des Johannes und würde seine Gottheit nicht bestätigen. Erst recht böse Werke, ja? Erst recht, dass er missioniert, würde es nicht bestätigen. Und jetzt kommen wir dazu. Die Schrift spricht, auch wenn sie von Werken spricht, von Zeichen und Wundern. Und das ist das, was hier im Kontext zu verstehen ist. Also, kommt mit mir zu Johannes 7, Vers 21. Johannes 7, Vers 21 ist eine fantastische Stelle. Und zwar in Johannes 7 greift Jesus nochmal diese Situation aus dem Kapitel 5 heraus, wo Jesus diesen Lahmen geheilt hat, und spricht davon. Von Vers 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein Werk habe ich getan, und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Mose nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Ja? Also Jesus spricht hier, Vers 21, ein Werk habe ich getan. Und mit diesem meint er aus Kapitel 5 die Heilung dieses Kranken. Und er spricht von einem Wunder, das Werk als ein Wunder. Hier muss ich nur kurz etwas hinzufügen. Manche Übersetzungen fügen hinzu, ein Werk, Klammer auf, in Jerusalem, Klammer zu. Das wäre nicht korrekt. Jesus hat viele Werke, also viele Zeichen und Wunder in Jerusalem getan. Ja? Jesus spricht ganz besonders von Kapitel 5, von diesem Werk, von diesem Wunder. Seht, oder auch in Johannes 9, wo Jesus den Blindgeborenen heilt, wo der Blindgeborene selbst bezeugt, den Schriftgelehrten, den Obersten, den Pharisäern, und sagt: Leute, in der ganzen Geschichte ist noch nie so etwas gewesen, dass einer einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Also, wenn es ein Wunder ist, dann ist das das Größte, das uns bekannt ist. Ja? Einem Blindgeborenen hat noch nie einer die Augen geöffnet. Und Jesus spricht von einem Werk, das er getan hat. Jesus antwortete, Vers 3, Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, und so weiter. Und Jesus heilt ihn. Also, wenn es um Werke geht, werden auch Zeichen und Wunder gemeint. Und in dem Kontext von Johannes 5 sehen wir, geht es um Zeichen und Wunder, dass Jesus aufhebt und sagt: Die Zeichen und Wunder, die ich tue, die sind ein größerer Zeuge wie Johannes von meiner Gottheit, dass ich Gott bin. Die Zeichen und Wunder, die bezeugen das, dass ich und der Vater eins sind. Denn die Werke, die Wunder, kann niemand tun. Das Übernatürliche, und das ist, was Jesus in seinem Leben immer und immer getan hat. Jesus hat Tote auferweckt. Wenn ihr nur daran denkt, wo er diese Leute anhält, die mit dem Sarg unterwegs sind und den Toten tragen, und er sie anhält und dann diesen jungen Mann auferweckt und er im Sarg sich auf einmal erhebt, kein Wunder, dass der Text sagt, die Leute waren voller Furcht. Ich glaube, uns würde es genauso ergehen, wenn auf einer Beerdigung auf einmal jemand aus dem Sarg aufstehen würde. Ihr Lieben, das hat Jesus getan, und er hat es bewiesen. Er hat seine Kraft bewiesen bei Lazarus, wo er den Mann, der 4 Tage im tropischen Klima, wo die Schwestern schon ganz klar gesagt haben, er stinkt, das ist ein Zeichen der Verwesung, wo Jesus ein Machtwort spricht: Lazarus, komm heraus, und er kommt heraus. Also Jesus hat das mit vielen Zeichen und Wundern bestätigt. Und jetzt möchte ich mit uns auf die Details eingehen. Was wird denn wirklich alles bestätigt? was wird bei Jesus bestätigt oder was wird überhaupt durch Zeichen und Wunder, durch das Übernatürliche von Gott bestätigt. Denn auch hier liegt ein Prinzip drin, wie Gott wirkt. Als erstes sehen wir, der erste Zeuge Gottes ist das Natürliche. Der zweite Zeuge Gottes ist das Übernatürliche, Zeichen und Wunder. Und das ist notwendig, dass wir jetzt hingehen und gucken, okay, was bestätigt denn Gott wirklich mit den Zeichen und Wundern? Als erstes bei Jesus, was bestätigt er? Und das sehen wir im Text, als erstes seine Gottheit. Die Bestätigung, warum es Zeichen und Wunder gab, warum Jesus Zeichen und Wunder getan hat, ist nicht, um jemanden vom Fieber einfach so zu befreien. Das war nicht der erste Grund. Nicht, dass es jemandem wohlgeht, nicht, dass irgendeiner wieder Erleichterung kriegt, sondern der erste Grund, warum Jesus Zeichen und Wunder getan hat, warum Gott es gewirkt hat, ist die Gottheit Jesu zu bestätigen. Seht Johannes 10 im gleichen Buch. Die Anklage der Schriftgelehrten und Pharisäer, der Obersten, der Juden, die feindlich gegen Jesus waren, Vers 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns, unsere Seelen im Zweifeln? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Also hier geht es um die Gottheit Jesu, ob er es wirklich ist. Und ich staune, dass sie es bis jetzt nicht verstanden haben. Und die Antwort Jesu, Vers 25. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt. Kapitel 5, wo wir jetzt sind. Und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Vers 36. Wieso sagt ihr denn zu dem, der den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Also das ist, was die Werke bestätigen sollten. Nichts anderes, was seine Worte gesagt haben. Aber Worte kann jeder gebrauchen, aber einen Toten auferwecken, das kann nur Gott. Und deswegen ist es ein Zeuge für ihn. Im gleichen Buch, Kapitel 14, von Vers 7, bezeugt Jesus das Gleiche, was er in Kapitel 14 den Leuten bezeugt hat, die gegen ihn waren, bezeugt er seinen Jüngern, den Leuten, die für ihn waren, das aber auch nicht verstanden haben, dass Jesus Gott ist. Von Vers 7, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Vers 8, hier ist ein verdutzter Jünger. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Leute, glaubt doch um der Werke willen. Also, es ist als allererst, um zu bezeugen, dass Jesus Gott ist. Also seine Gottheit, seine, ich würde sagen, Einheit mit Gott, dem Vater. Und genauso ist es auch die Bestätigung seiner Persönlichkeit, wer er ist. Also nicht nur die Einheit zwischen Gott und Jesus, sondern auch seiner Persönlichkeit. Deswegen glauben wir an einen dreieinigen Gott. In Matthäus 11, Vers 3, da wird uns gezeigt, dass die Zeichen dafür da sind, um die Persönlichkeit Jesu zu bestätigen. 11, Vers 3, Matthäus. Und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ihr kennt den Zusammenhang. Johannes, der von Jesus gezeugt hat, ist im Gefängnis, eingesperrt. Und er fängt an zu zweifeln und er bittet seine Jünger, geht hin, fragt Jesus, ob er wirklich der Messias ist. Und die Antwort Jesu auf die Frage, bist du der Messias von Johannes, ist eine Antwort mit, okay, ich gebe dir die Sicherheit, ich gebe dir die Garantie. Und was macht er in Vers 4? Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, geht hin und berichtet dem Johannes, der im Gefängnis ist, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Toten werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Gibt Johannes den Bericht, dass ich Zeichen und Wunder tue. Das ist die Bestätigung für ihn, dass ich der Messias bin. In Apostelgeschichte wird es nochmal ganz deutlich. Apostelgeschichte 2, Vers 20. Ihr Männer von Israel, das ist die Predigt des Petrus, die Pfingstpredigt des Petrus. Ihr Männer von Israel, hört die Worte Jesu des Nazareners. Einen Mann, der von Gott euch gegenüber begläubigt wurde. Dieser Jesus, dieser Messias, er wurde von Gott begläubigt. Durch was? Durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte gemacht hat. Und Petrus endet seine Predigt. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also als erstes Zeichenwunder die Bestätigung der Einheit. Zweitens die Bestätigung der Person Jesu. Er ist Herr und er ist der Christus. Als nächstes ist die Bestätigung ganz klar zu sehen aus all denen, was wir auch gelesen haben, die Bestätigung der Worte. Die Zeichen und Wunder waren als Bestätigung dessen, was Jesus gesagt hat. Ihr Lieben, und da kommen wir wieder zu diesem Prinzip, die Worte ist das Natürliche, was der Mensch kennt. Und Gott bestätigt die Worte. Gott erwartet von den Leuten. Jesus hat von den Leuten erwartet, dass sie seinen Worten glauben. Und die Zeichen und Wunder waren als Bestätigung dafür, dass die Worte wahr sind. Dass es Gottes Worte sind. In Johannes 10, Vers 32, Jesus antwortet ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Hier geht es wieder um Wunder und Zeichen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, die Juden antworten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott macht. Also sie anerkennen die Werke. Die Werke sind klar, die können die nicht leugnen, aber die Worte, die können sie nicht fassen. Und sie wollen ihn steinigen wegen der Worte. Das ist für sie ein Anstoß. Und trotzdem müssen sie zugeben, also hintenrum, wo Nikodemus, einer von ihnen, zu Jesus kommt, da sagt er, also Kapitel 3, Johannes 3, Vers 2, der kam bei Nacht zu Jesus und spricht zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott. Warum? Ja, wir wissen, dass das, was du redest, du bist ein Lehrer von Gott. Warum? Weil keiner diese Zeichen tun kann wie er. Es war für sie einleuchtend, obwohl sie es äußerlich geleugnet haben. Also das Wort sollte bestätigt werden durch Zeichen und Wunder. Und das ist ein Prinzip, was heutzutage völlig missachtet wird. Zeichen und Wunder werden einfach rausgeholt und rumgeschleudert. Und es gibt Leute, die dann herumreisen und sagen, ich kann dies und ich kann das, ich kann auf euch blasen und ihr fällt um oder fängt an zu lachen oder sonstige Scherze. Das ist alles Lästerung und ein völliger Missverstand von dem, wofür Gott Zeichen und Wunder gegeben hat. Bestätigung Jesu, Bestätigung seiner Person und Bestätigung des Wortes. Und das ändert sich nicht, wo er das Wort seinen Aposteln übergibt, wo er die Lehre den Aposteln übergibt. Wisst ihr, dass die Schrift es deutlich macht, dass Jesus das Wort, also die Lehre für die Gemeinde, in die Hände der Apostel legt und sie verantwortlich macht, dass sie die Lehre weitergeben sollen. Aus Apostelgeschichte 4, Vers 2 heißt es von der ersten Gemeinde: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft vom Brotbrechen und so weiter. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Epheser 2, Vers 20 heißt es: Wir als Gemeinde, als Kinder Gottes sind auferbaut. Auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Es hat Gott wohlgefallen, die Botschaft des Evangeliums zu formen und in die Hand der Aposteln zu geben. Und die Apostel haben das Evangelium sozusagen verkündigt, bis Ende geformt. Ja, das, was Jesus ihnen gesagt hat, das haben die Apostel weitergegeben. Es hat Jesus gefallen, 12 Jünger zu haben und nicht Tausende, weil es diese Männer, diese Apostel waren, die das Wort Gottes gepredigt haben. Das Evangelium, die Botschaft. Und Gott hat auf der gleichen Weise, wie er das Wort seines Sohnes bestätigt hat, die Apostel bestätigt. Und zwar die Wahrhaftigkeit der Apostel. Und das sehen wir durch viele, viele Bilder in der Apostelgeschichte, dass Gott die Apostel bestätigt hat, dass er sein Wort bestätigt hat, was sie geredet haben, um zu zeigen, es ist wahr, was die reden. Diese Offenbarung des Evangeliums, die Formung des Wortes Gottes und die Verkündigung, also der wahren Worte Gottes, nicht in dem Sinn, was wir heute machen, ja, hat Gott nicht allen gegeben, sondern einzelnen Leuten. Das sehen wir, und jetzt muss ich hier einfach einiges zeitmäßig überspringen und muss diese Stelle schnell heraussuchen. Epheser 3, Vers 5 hört: Dass in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Also den Heiligen, den Aposteln, den Propheten wurde es offenbart. Wir sehen wieder das gleiche Prinzip wie auch im Alten Testament. Es gibt Mose und es gibt der Jünger Mose. Es gibt Elia und es gibt den Jünger von Elia, den Elisa. Es gibt die Apostel und es gibt die Propheten, die, die zu ihnen nahestehen, die Jünger der Apostel. Und dessen Wort hat Gott bestätigt. Das Wort der Apostel und das Wort dieser Propheten. Warum? Weil sie Gottes Worte geredet haben. Deswegen hat Gott es bestätigt. Ich werde nicht die Zeit haben, durch viele dieser Stellen zu gehen, aber ich möchte euch ein paar nennen, wie Apostelgeschichte 2, Vers 34. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Ja, wieder die Hände der Apostel. 2. Korinther 12, Vers 12, Vers 12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden. Also die Apostel mussten sich ausweisen mit Zeichen und Wundern, mit Besonderen. Und Paulus erwähnt das und sagt, diese Zeichen waren bei mir vorhanden. Ja, wir sehen die Propheten, die ebenfalls erwähnt werden, und zwar Stephanus, Philippus und Barnabas werden uns erwähnt. Ja, dass Gott durch sie Zeichen und Wunder gewirkt hat. In Apostelgeschichte 6 wird von Stephanus geredet, Apostelgeschichte 8 wird von Philippus geredet und Apostelgeschichte 15 wird von Barnabas geredet. Das waren alles Jünger der Apostel. Ihr Lieben, es muss klar und deutlich sein, Gott macht Zeichen und Wunder aus dem Grund, um sein Wort zu bestätigen, die Wahrhaftigkeit des Wortes. Sein Wort ist, was wir hier in unserer Bibel haben, ist zu Ende, ist vollständig. Gott hat es nicht nötig, irgendetwas zu bestätigen. Ja, wenn Gott heute herum, also wenn die Leute, die herumlaufen und Zeichen und Wunder tun, und Gott sie dann bestätigt durch diese Zeichen und Wunder, so müsste ihr Evangelium haargenau diesem entsprechen. Es ist aber in den meisten Fällen weit davon entfernt. Also sehen wir, dass das ein Hoax, kennt ihr dieses Wort? Ja? Also dass das eigentlich Betrug ist. Ist Englisch, gell? Danke. Ich wusste nicht mehr, ob das Englisch oder Deutsch ist. Also, Gott hatte eine Absicht mit den Zeichen und Wundern gehabt. Was auf jeden Fall abgeschlossen ist, hört aus Hebräer 2, Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, ja, wieder verbal. Wörtlich, der Herr hat gesprochen, es wurde verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, verbal. Es wurde von den Aposteln und Propheten bestätigt, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Achtet darauf, das ist Vergangenheit. Der Hebräerschreiber, der einer der letzten Schriften ist, der spricht über Zeichen und Wunder, die Gott bestätigt hat, das Wort bestätigt hat in der Vergangenheit. Es ist geschehen. Gott hatte es bestätigt. Mit Zeichen, Wunder und mancherlei Kraftwirkungen. Ja, und er ermahnt die Leute, die das Wort gehört haben, die in der Gemeinde sind und sagt, hört zu, wenn ihr das Wort von Mose und den Propheten verwirft, da gibt es Strafe. Wenn ihr aber dieses verwirft, denkt daran, wie Gott das richten wird. Denn Gott hat das so gewaltig bestätigt, ja, durch unspektakuläre Zeugen, aber durch spektakuläre Zeugen, durch Zeichen und Wunder wurde es bestätigt. Also sehen wir hier, dass es nicht einfach so gegeben wurde, sondern als Bestätigung. Und wenn wir es zusammenfassen, so sehen wir, Gott bestätigt als erstes die Gottheit seines Sohnes, Gott bestätigt die Person seines Sohnes, also der Herr und Christus, und Gott bestätigt das Wort seines Sohnes. Und in der gleichen Weise, im gleichen Prinzip bestätigt Gott das Wort der Apostel und Propheten. Er bestätigt ihre Lehre. Und das sehen wir in der ganzen Geschichte der Schrift nirgendwo anders. Denkt nur an den großen Mann Mose. Wisst ihr, was Gott zu ihm gesagt hat? Geh hin und rede und sage dem Pharao, sprich zu ihm, lass mein Volk gehen. Das Reden kommt zuerst. Die Botschaft kommt zuerst und darauf sollte man hören, auf das Reden. Und die Zeichen und Wunder, die Mose dann tun sollte, war als Bestätigung wieder der Worte, dass die Worte von Gott sind und dass sie wahrhaftig sind. Das Gleiche sehen wir auch in der Geschichte der Propheten. Denkt an diesen sehr interessanten Propheten, der zu dem König Jerobeam kommt, der gerade auf seinem eigenen Altar da Brandopfer darbringt. Und dieser Mann Gottes, er kommt und er spricht gegen den Altar und er spricht gegen Jerobeam. Und er spricht das Gericht Gottes. Und erst nach seinem Reden bestätigt er das und sagt, okay, diese Rede bestätige ich dadurch, dass der Altar bersten wird. Und siehe da, in dem Augenblick zerriss der Altar auf zwei Stücke. Ja. Gott bestätigte das Reden des Propheten durch dieses Wort. Also, es ist eine ganz klare Botschaft. Aber ich möchte es nochmal betonen, Gott bestätigt hier in unserem Text mit spektakulären Mitwundern seinen Sohn. Gott kann auch heute tun, wie er will. Das bedeutet nicht, dass Gott heute keine Wunder tun kann. Also wenn du das verstanden hast, dann ist es nicht korrekt. Ja? Wir schreiben Gott nichts vor. Aber das ist, wie Gott sich offenbart hat in seinem Wort und den Zweck, was er gegeben hat, der Wunder und Zeichen. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht hier und da ein Wunder tun kann, wie es ihm beliebt. Lass uns ihn dafür loben, dass er sein Wort bestätigt hat durch Zeichen und Wunder.